Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die einen hatten es durchaus erwartet nach den vielleicht gezielten Provokationen der letzten paar Wochen. Die anderen waren bass erstaunt. Die Rede ist von der Festnahme von René Benko am heutigen Donnerstag in der Früh. Was das bedeutet, was das vielleicht auch für die Politikszene auslösen könnte. Aber natürlich auch die blau-schwarzen Verhandlungen oder blau-türkisen Verhandlungen. Darüber wollen wir im heutigen Donnerstagsduell diskutieren. Heute einerseits mit Ursula Stenzel, einst im ORF, dann für die ÖVP tätig, dann für die FPÖ und jetzt FPÖ, unabhängig, aber FPÖ-Sympathisantin, kann man offen sagen.
Ja, soll man auch.
Nur damit wir das Ursula Stenzel, andererseits Veronika Bornmähner, linke Publizistin, auch das ist kein Geheimnis, eher links innerhalb der SPÖ angesiedelt. Richtig? Gut, hallo. Frau Stenzel, ich fange mit diesem, sagen wir es jetzt einmal, Paukenschlag an René Benko, der festgenommen wurde. Haben Sie zu denen gehört, die damit gerechnet hatten, oder waren Sie bass erstaunt?
Ich war bass erstaunt. Ja, ich habe eigentlich seit Pechorn, der Anwalt sozusagen der Republik, gesagt hat, er ist allmählich erstaunt darüber, dass er auf diesem großen Fuß noch lebt. Mhm. Und während Gläubiger und auch der Staat sozusagen das Nachsehen haben, beziehungsweise sehr wenig bekommen. Ja? Also er hat das einmal kritisch zu Recht angesprochen. Und jetzt offenbar sind die Ermittlungen der WKStA so weit gediehen, dass man sich also die Privatstiftungen, die zwei von ihm bzw. seiner Frau und die zweite Privatstiftung angeschaut hat und das Firmengeflecht durchleuchtet hat und so weiter. Und da sollen ja einige große, hohe, dreistellige, spricht man, Millionenbeträge oder fragen Sie mich nicht, also auf jeden Fall sehr viel da oben sein. Das heißt, er hat sein Privatvermögen offenbar sehr gesichert. Ich sage das immer unter
dem Vorwand. Ich wollte gerade sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Er hat sehr gute Anwälte. Wir wissen natürlich nicht, ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht.
Ob die Vorwürfe stimmen. Aber es ist jetzt einmal ein Paukenschlag und es wird offenbar das einmal unter Augenschein genommen der Justiz. Also es war eigentlich schon damit zu rechnen. Ja.
War das ein überfälliger Schritt oder kam das jetzt eben aus heiterem Himmel oder hatte es nicht doch was mit gezielten Provokationen des Lebensstils zu tun?
Ich glaube nicht, dass es ein überfälliger Schritt war, weil die Behörden brauchen natürlich, und da gibt es unfassbare Aktenkonglomerate und die Justiz ist ja leider einigermaßen ausgehungert, insbesondere die Korruptions- ist einigermaßen ausgehungert. Das heißt, hätten wir da mehr Personal, würden solche Verfahren nicht so lange dauern. Aber deswegen hat das, glaube ich, so lange gedauert. Ich bin aber trotzdem froh, dass es jetzt soweit ist. Ich glaube, es ist enorm wichtig für die Bevölkerung, für alle, die da jetzt gesehen haben, da setzt jemand so viel Geld in den Sand, da gibt es so viele Schuldige, da gibt es also so viele, die wirklich auf ihr Geld warten und die Gläubiger sind und die das Geld dringend brauchen, da fallen Leute um ihre Löhne um und so weiter und so fort. Und dann lebt da jemand ins Haus und Braus und behauptet, er hat nichts. Und demnach glaube ich, dass es extrem wichtig ist, zum einen, damit der Glauben in den Rechtsstaat wiederhergestellt wird. Bei vielen, die sich in den letzten Monaten gedacht haben, okay, die Reichen können sich's eh richten, denen passiert eh nie was. Zum anderen muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wir betreiben selbst eine Stiftung, allerdings keine private, sondern eine gemeinnützige. Da sind die Auflagen extrem streng. Da muss bis zum letzten Cent nachgewiesen, wo das Geld hingeht. Und ich finde es auch nicht gut, wenn mit Stiftungen auf diese Art und Weise umgegangen wird und damit das gesamte Stiftungswesen in Misskredit gebracht wird in Wirklichkeit. Denn so wie es scheint, wir wissen es nicht, aber so wie es scheint, war er ja offiziell niemals Begünstigter von einer dieser Stiftungen, genauso wie er dort offiziell auch nichts zu sagen hatte. Wie sich jetzt aber angeblich womöglich herausgestellt hat, aufgrund der Ermittlungen, war er sehr wohl derjenige, der in den letzten Monaten in Saus und Braus gelebt hat.
Gut, aber Veronika Bornmähner, das wäre nicht die erste Stiftung und das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Stiftung sein, wo das
ja, aber so es ist der Problem. Größte Pleitefall, glaube ich, der Zweiten Republik. Es, eine ungeheure Sache. Also hat alle Maßstäbe gesprengt. Also dass hier die Justiz einmal ernsthaft, seriös ermitteln muss. Und ich nehme an, dass die WKStA, die bei vielen also juristischen Prozessen schon in Misskredit geraten. Oh Gott, Entschuldigen Sie, das ist furchtbar. Ich stelle das ab. Ja,
so, kein das Problem, tut mir leid. Ja. Passen Sie auf, weil Sie sind drangegangen. Ich finde jetzt nur, ich habe es nur abgeschaltet, ja. Nicht, dass da jemand ja. Vielleicht ja. Hört, also, nicht hören sollte.
Ich wiederhole vielleicht nur meine Antwort. Ja. Dass die WKStA, ist ja klar, dieses Verfahren sehr sorgfältig vorbereiten muss, ist klar. Denn sie ist in vielen Fällen auch der, wie soll ich sagen, einer gewissen Parteinahme verdächtigt worden. Ja, ob zu Recht oder zu Unrecht. Also vor allem bei politischen Prozessen gegen Kurz und so weiter. Und daher, glaube ich, hat sie sich diesen Schritt nicht leicht machen dürfen können oder sollte sie nicht sich leicht machen und es bedarf einer gewissen Fairness gegenüber der Bevölkerung natürlich. Ja. Es ist auffallend, also dass also der SPÖ-Mandatar der wichtigste in Tirol mit ihm auf dieser Privatjagd war und deshalb eigentlich faktisch von allen Ämtern mehr oder minder zurücktreten musste, ist ja allen noch erinnerlich. Jetzt ist es einmal so, dass ein Straftats- und Fluchtverdachtsgefahr besteht. Das war der Anlass, weshalb die WKStA also eingegriffen hat.
Jetzt, die Ursula Stenzel hat den George Stornauer angesprochen. Mhm. Es gab natürlich viel prominentere Politiker, die sehr lang in diesem Dunstkreis von René Benko waren. Ja. Jetzt nenne ich einen, der mal Parteivorsitzender der SPÖ war, auch Kanzler ja. für die SPÖ, Alfred Gusenbauer.
Genau. Und auch der steht ja unter dem Verdacht, dass er nicht ganz so genau hingesehen hat als Aufsichtsratsvorsitzender, wie er das hätte tun sollen. Und das ist natürlich fatal, weil da steckt sehr, sehr viel Verantwortung dahinter. Wie gesagt, da geht es um unfassbar viel Geld, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es vor allem auch, und das sind die, die mir in solchen Fällen immer so leid tut, die kleinen Bauunternehmen, die ganzen Firmen, die da brav ihre Arbeit gemacht haben, die dann dafür nicht entschädigt werden, die dann selber wiederum nicht wissen, wie sie die Löhne zahlen sollen. Also da geht es um keine Bagatelle, da geht es wirklich um sehr, sehr viel Geld. Und soweit ich das in der Vergangenheit mitbekommen habe, hat Herr Gusenbauer auch durchaus ein ordentliches Salär bekommen für diesen Aufsichtsratposten. Und wenn ich mich dazu bereit erkläre, gegen sehr, sehr viel Geld die Verantwortung zu übernehmen, da genau hinzuschauen, dann muss ich das natürlich auch tun. Und demnach finde ich das absolut legitim und auch in Ordnung, dass da genau hingeschaut wird. Seiner Partei tut er damit natürlich nicht unbedingt einen guten Dienst, wobei ich halt eben, Sie haben es eh richtig gesagt, er war es halt mal. Das ist genauso wie jetzt zum Beispiel Schröder in Deutschland. Es gibt da leider so ein paar ehemalige Parteivorsitzende, die ihren Parteien heute nicht mehr unbedingt einen Gefallen mit ihren Aktivitäten.
Also mit Schröder würde ich da mit Gusenbauer nicht in einem Abzug
nennen. Nein, aber die
politisch umstritten.
Der Schaden für die SPD durch das Näheverhältnis von Schröder zu Putin ist enorm.
Privatwirtschaftliche Interessen natürlich auch da. Weil Benko immer so gearbeitet hat, dass er A mit allen konnte.
Ich wollte
dann
sagen,
alle mit ihm
das würde ich wollte
ja.
Ich wollte das gerade nämlich ja. fragen, weil das ist ein besonders ja. prominenter Fall, der halt also, für ihn gearbeitet hat.
Alle Farben,
so ist es.
Am wenigsten ja. muss man sagen, die FPÖ.
Ja,
die
war, ja, ja, das war der so. Heinz-Christian Strache war dort natürlich.
Aber auch ein Fototermin, nix, ja. Weil zum Törgelen-Essen sind die alle gern gekommen. Nein,
das
da soll sich
ja,
niemand...
Sind alle hingegangen.
Und auch Journalisten natürlich hingegangen und man hat das nett gefunden. Ja, so war es. Gott
aber
sei Dank,
ich war
auch einmal dort, weil als Bezirksvorsteherin war es protokollarisch irgendwie notwendig oder gegeben, dass er mich auch einlädt. Und wir hatten natürlich auch Vorhaben, also den Umbau des Kohlmarkts und so weiter. Also da waren natürlich Berührungspunkte und ich habe ihn, das muss ich auch sagen, natürlich nicht in unangenehmer Erinnerung. Ja. Aber ich war damals schon nicht sehr glücklich über diese Almauftriebe und ich habe es eigentlich immer mit einem journalistischen Auge beobachtet, wer heute halt dort ist. Ne?
Wird das dem Image der Politik insgesamt jetzt schaden? Weil natürlich werden im Zuge dieser Ermittlungen sicher auch, keine Ahnung, ob das jetzt neue Chats sind oder neue Erkenntnisse sein. Und natürlich war es nicht nur Alfred Gusenbauer, es war alle irgendwie ja. in irgendeiner Form drinnen. Also wird das so ein Kapitalschaden für alle werden?
Ich glaube, es hat vor allem in den letzten Monaten sehr, sehr stark nach ausgesehen und das ist wirklich das Problem, das wir in Österreich haben, dass in diesem kleinen Land, wo sich aufgrund der Kleinheit halt alle kennen, zumindest die, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, aber ich sage jetzt mal so in der politmedialen Blase und auch sonst, man kennt sich sehr, sehr schnell, weil halt alles so klein und beengt ist, dass es dann schon problematisch ist, wenn man sieht, dass Menschen, die viel Geld haben, die auf einmal mit allen gut können, weil sie halt auch viel Geld haben, womöglich eben nicht so streng beurteilt werden. Ich glaube aber, dass die Verhaftung jetzt tatsächlich was Positives ist und einfach auf die Art und Weise auch gezeigt wird, niemand steht über dem Recht und vor dem Gesetz sind alle gleich. Ich meine, wir alle wissen, unser Justizsystem erfordert sehr viel Geld, also vor Gericht ist es dann eh wieder was anderes, weil da ist dann auch die Frage, welchen Anwalt kann ich mir leisten und was und für Gutachten ja, also und so weiter, genau, wie lange halte ich einen Prozess überhaupt durch, ja. Aber dass man zumindest, wenn es um die Ermittlungen geht, das Gefühl hat als Bevölkerung und ja. Als Bürgerin, okay, gut. Da werden alle gleich ja. Streng behandelt und niemand wird mit Samthandschuhen angefasst.
In dubio pro reo.
Das halte ich für
in
extrem
dubio
wichtig.
Pro reo, also im Zweifel immer für den Angeklagten, bin ich natürlich völlig bei Ihnen.
Was ich Isabel, gerne noch dazu
aber,
sagen würde.
Aber eines muss man sagen, das war ja sein Geschick. Er hat ja auch ein sehr gutes Verhältnis zum Beispiel zum deutschen Bundeskanzler, noch Bundeskanzler Olaf Scholz gehabt. Ohne dieses gute Verhältnis hätte es in Hamburg nicht diesen Tower gegeben, der jetzt eine Bauruine ist, weil es nicht gedeckt war. Und er hat aber genauso mit CDU-Politikern sozusagen Partner gefunden, ja. Aber auch mit Scholz, also auch nicht sehr lustig. Damals war der nämlich noch Bürgermeister von Hamburg.
Man braucht sich ja nur jetzt die Gläubigerliste anschauen. Auf der Gläubigerliste steht ja zum Beispiel auch ein Sebastian Kurz. Das finde ich allerdings wiederum problematisch, weil da noch eine weitere Besonderheit dazu kommt, dass Sebastian Kurz zum damaligen Zeitpunkt, als er mit René Benko in Arabien war, ja noch Bundeskanzler war. Und wenn ein Bundeskanzler im Nachhinein Rechnungen dann stellt, dass er womöglich eventuell Kontakte hergestellt hat während seiner Zeit als Kanzler.
Aber das war
also und das dann im Nachhinein.
Vorsicht.
Ja, das, aber da würde so ich sein. Also wirklich vorsichtig sein. Das ist
es entsteht
ein
schon der Eindruck, es entsteht nein, der nein, Eindruck, dass da jemand seine Kontakte, die er als Kanzler
also
erworben hat, im
noch
Nachhinein
einmal,
vergeudet
es haben
hat.
Alle.
Dieser
haben,
Eindruck
ob
ist
rot,
fatal.
Ob grün, ob schwarz, ob blau, ja, er hat alle Parteien umworben und jede Partei hat es sich ganz gerne gefallen lassen und vor allem auch alle Banken und so. Also er hat die Wirtschaft und die Politik um sich geschart. Das ist an sich kein Verbrechen. Das Verbrechen, wenn man so will, also das mutmaßliche Verbrechen, ist, dass er mit diesem Firmengeflecht keine Deckung wirklich mehr gehabt hat, ja, und dadurch diesen wahnsinniger Zusammenbruch gekommen ist und er offenbar in den Privatstiftungen trotz allem sich sein Vermögen, wie gemutmaßt wird und wie jetzt der Anlass ist zur Verhaftung, gesichert hat. Also abwarten
das.
Und den Prozess und die Ermittlungen und er wird sicher gute Anwälte haben und das aufklären.
Ja. Er hat nicht nur sein eigenes Vermögen vermeintlich gesichert, sondern es geht auch darum, dass es womöglich so war, dass in einer Zeit, in der er schon lange wusste, das geht sich nicht mehr aus, das wird ein Konkurs, dann noch mit Absicht weiteres Vermögen aus den Konzernen herausgenommen, aus den Unternehmen herausgezogen hat und über die Privatstiftungen womöglich hat verschwinden lassen.
Also das
genau
ist,
das
noch mal das ist eine Sache, die Jurisprudenz bitte ermitteln soll.
Das ist genau das, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft versucht zu ermitteln. Wir wissen das natürlich nicht. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir über etwas weiter, das wir alle drei besser wissen und wo es ein bisschen weniger Anwälte gibt, die aufmerksam lauschen. Und das sind die blau-schwarzen oder blau-türkisen Verhandlungen. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Spätestens Mitte Februar soll diese blau-schwarze Koalition, also die erste Koalition mit einem freiheitlichen Bundeskanzler an der Spitze stehen, berichten zumindest Insider aus beiden Parteien, was das bedeutet, wie diese Verhandlungen laufen und was es mit der Aufregung rund um Medienfreiheit ja oder nein auf sich hat. Das wollen wir jetzt im zweiten Teil unseres Duells zwischen Veronika Born-Mehner, hallo, und Ursula Stenzel, in dem Fall muss ich sagen links oder rechts oder sehr weit links, und FPÖ-Sympathisantin, weil die Frau Stenzel bezeichne ich jetzt nicht als sehr weit rechts stehend.
Nein, würde ich auch nicht machen.
Ja. Also das ist in dem Fall nicht. Es gibt ein paar andere. Aber ich
lange Jahre in ORF gewesen. Ja.
Genau, und deswegen starte ich auch mit Ursula Stenzel. Sie waren lange Jahre im ORF. Wie geht es Ihnen dabei? Also Sie sind ja doch sehr lang Journalistin auch gewesen. Wenn Sie mitkriegen, wie Teile der FPÖ derzeit über Journalisten oder über Medien reden, mit welchen Kraftausdrücken da teilweise...
Nein, ich glaube, was man im ORF, was ich auch immer erlebt habe im ORF, ich war 30 Jahre dort tätig als Journalistin und Redakteurin und Moderatorin, und was ich erlebt habe, war natürlich, dass der ORF nie im politikfreien Raum agiert hat. Das war klar. Mhm. Es war immer eine gewisse Einflussnahme vorhanden, und zwar je nach Kräfteverhältnis der in der Regierung. Ja, das war unter Kreisky so, das war unter den Nachfolgern so und so weiter. Da braucht man gar nicht debattieren darüber. Nein, was jetzt das Problem ist, ist, dass es ein gewisses Ungleichgewicht gibt durch die Medienvielfalt, die entstanden ist. Wie ich war, hat der ORF ja noch eine Monopolstellung gehabt. Und wenn man so will, trotz vieler, vieler Reduktionen, Sparmaßnahmen im Laufe von mehreren Intendanzen oder Generaldirektionen, ist er immer noch ein Koloss und bekommt zweierlei. Er bekommt Gebühren und er darf Werbeeinnahmen kassieren. Während die Privaten können Werbeeinnahmen haben. Auf die sind sie auch angewiesen und kriegen natürlich keine Gebühren in dem Sinn. Und da hat sich der ORF durch die Haushaltsabgabe noch unter der letzten schwarz-grünen Regierung, also mit Zutun der ÖVP, die Haushaltsabgabe gesichert. Und daher will man das abschaffen, das ist ganz klar. Das ist eine Ungerechtigkeit.
Aber ich habe nicht noch
da haben Sie sicher nichts dagegen.
Ne? Nein, aber ich habe auch nicht nach der ORF-Haushaltsaufgabe gefragt, sondern ich habe gefragt, wie Sie damit umgehen, dass freiheitliche Politiker Medien, die Ihnen einfach nicht passen?
Nein, das kann ich nur zurückweisen. Ja? Wenn es da verbale Slips gegeben haben sollte, dann waren die weder klug noch passend. Man hätte genau dazu sagen müssen, von wem sie eigentlich stammen. Nämlich dieses Wort, das da in den Mund genommen wurde, war also ein Willy Brandt damals Ausbruch gegen den Spiegel in den 70er Jahren. Das muss man alles sehr klar wissen. Also nein, Jeder Politiker kann einmal eine Wut haben auf ein Medium, das ist klar. Ja? Aber man muss es, nein, was nicht passieren darf, ist, selbst wenn man das ORF-Gesetz jetzt reformiert, ja, man muss es auch reformieren wegen der Verfassungskonformität und so weiter, ja, hat man absolut die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie man hier das Budget auch so gestaltet oder die Mittel des ORF so gestaltet, dass es verträglich ist auch gegenüber den anderen Medien. Das ist eine Sache. Man kann einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine öffentlich-rechtliche Aufgabe hat, der allen Steuerzahlern gehört, sehr wohl auch über das Budget finanzieren.
So. Aber wie gesagt, das ist eine andere Debatte. Genau. Ich kehre zurück zur Debatte FPÖ-Verhältnis zu Medien. Ja. Da gibt es ja jetzt durchaus Sorgen, wie geht die FPÖ mit Medien um? Wie sehen Sie das?
Na, ich nehme das natürlich weniger entspannt als die Frau Stenzel, und ich sehe auch da wieder die ÖVP vor einer Zerreißprobe, so wie bei den anderen Verhandlungspunkten zuvor auch schon, weil Herr Stocker und die ÖVP ja gerade vor kurzem noch versprochen haben, sie werden darauf achten, dass die Medienfreiheit nicht beschnitten wird. Und es geht jetzt nicht darum, dass FPÖ-Politiker sich im Ton vergreifen oder Dinge in den Mund nehmen wie Fäkalausdrücke über irgendwelche Medien, da sagt ja niemand was, sondern dass ein FPÖ-Politiker, und zwar ein namhafter und nicht irgendein Hinterbänkler, sagt, mir gefällt die Berichterstattung nicht, also nehme ich die Medienförderung weg. Das ist etwas, was eine andere Qualität hat. Das ist das, worum es eigentlich geht in dieser Debatte, nicht um den Fäkalausdruck, und das ist das, was ich extrem problematisch finde, weil das natürlich, wenn eine Partei dann gleichzeitig auch noch sagt, dass Viktor Orban ihr erklärtes Vorbild ist, der wiederum in Ungarn den Öffentlich-Rechtlichen massiv beschnitten hat, dann hat das schon gefährliche Tendenzen, weil dann geht das in die Richtung, entweder ihr spurt's oder wir nehmen euch das Geld weg. Und dass der FPÖ ein Problem mit dem ORF hat, ist nichts Neues, das haben sie im Wahlkampf herauf und runter gespielt. Sie nennen ihn Staatsfunk, sie nennen ihn Rotfunk, sie verbreiten Verschwörungstheorien, wonach der ORF weiß nicht, was alles tun würde, was er nicht tut. Und wenn ein anderes Medium, das ihnen eben auch zu links, zu progressiv, zu liberal, zu was auch immer ist, zum Beispiel darüber berichtet, dass auf FPÖ-Stammtischen auf eine Art und Weise geredet wird, die wirklich letztklassig ist, dann zu sagen, okay, dafür nehmen wir euch jetzt die Presseförderung weg, das ist natürlich ein Eingriff in die Pressefreiheit.
Und
das
noch ist natürlich einmal, eine nicht kluge, weder klug noch richtig, ja? Mhm. Weil es kann kein Politiker einfach so sagen, ich nehme euch die Presseförderung weg. Das muss besprochen werden, das muss in ein Gesetz gegossen werden. Das, ja, aber es wird auch keine in dem die Urbanisierung. Ich möchte wirklich an einen Ausspruch Kickels erinnern mir gegenüber, wie ich ihn gefragt habe, wie ist dein Verhältnis zu Viktor Orban und wo siehst du ihn positiv und wo nicht? Und da hat er gesagt, positiv sieht er ihn in zwei Dingen, ja, nur zwei. Migrationspolitisch und familienpolitisch. Alles andere nicht. Und ist auch nicht bereit, so einen Weg zu gehen. Nummer eins. Nummer zwei, auch öffentlich-rechtliche, die allen gehören sozusagen, wo alle Parteien, aber auch alle Bürger vor allem, die ja zahlen mit Gebühr, sich wiederfinden müssen, ist die objektive Berichterstattung.
Es geht nicht nur um den ORF.
Ganz weil,
nein, den ORF, es geht um
eine andere Art.
Zu allen Medien.
Ja, na sicher.
Und dem ORF, natürlich kann man den ORF via Budget finanzieren. In Frankreich
wird das auch so gemacht.
Öffentlich-rechtlich ja auch übers Budget.
Es geht, ja.
Das ist auch nicht der Punkt, aber der Punkt ist, dass die FPÖ hatte ja bereits in den vergangenen Jahren durchaus ein angespanntes Verhältnis zu Medien, weil sie zum Beispiel einzelne Journalisten und Journalistinnen herausgreifen, öffentlich angreifen und diskreditieren. Das haben sie mehrfach gemacht. Das bedeutet natürlich, wenn eine einzelne Person herausgezogen wird und nicht der Arbeitgeber, nicht das Medium genannt wird, sondern eine einzelne Person, dann wird Druck...
Passiert immer wieder.
Ganz genau. Also wir haben einen Redakteur.
Dann wird natürlich Druck auf diese Person ausgeübt. Und man setzt, als Partei darf man einzelne Personen, Journalisten, Journalistinnen nicht unter Druck setzen. Das finde ich nicht in Ordnung, das geht meiner Meinung nach zu weit. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn Sie jetzt sagen, naja, der ORF bekommt so viel Geld, der ORF hat halt auch andere Aufgaben als andere Medien, der muss auch Dinge berichten, für die es keine Quote gibt, wo sich Werbekunden weniger dafür begeistern können.
Das tut er fast zu wenig für meine Geschmack.
Muss
für
er auch machen.
Geschmack,
ja. Und das nächste ist im Umgang mit Medien, dass die FPÖ zusätzlich noch vor in Wirklichkeit 15 Jahren damit begonnen hat, sich eigene Medien zu schaffen und diese finanziell zu bevorteilen. Das sieht man in Inseraten. Das sieht man daran, dass zum Beispiel Ministerien unter blauer Rigide Medien geringer fördern, wie zum Beispiel den Standard, und dafür dann auf einmal Inserate schalten auf Zeitung, in Medien, Online-Medien, die es heute nicht mal mehr gibt, die schon unter Verdacht gestanden sind, teilweise falsch zu informieren, sehr, sehr weit rechts gestanden sind und wo man durchaus auch sagen kann, Fake-News-Medium.
Also noch einmal, der ORF, jede Geschäftsführung.
Aber ich möchte wirklich keine Debatte über den ORF.
Ja, nein, ich möchte nur sagen, Grün und Rot darf sich beim ORF wirklich nicht beschweren. Sie haben einen großen Einfluss und im Stiftungsrat sehr gut vertreten. Da hat die ÖVP bis jetzt noch die absolute Mehrheit. Das ändert sich jetzt natürlich.
Aber dann reden
und
wir
der
doch mal
Stiftungsratsvorsitzende, bitte, war der Wahlkampfmanager von Van der Bellen. Ist kein Verbrechen, aber das zeigt schon etwas. Also die ganze Konzeption, Stiftungsrat, Publikumsrat und so weiter. Und das darf man das schon auch kritisieren natürlich und sich überlegen, ob man hier nicht einmal reformiert. Ja?
Dass der ORF niemals politisch unabhängig war, wissen wir.
So.
Aber darum geht es ja
nicht. Was ich Ihnen letzte Woche, als wir hier saßen, haben Sie mir gegenüber Ihnen verteidigt, dass auf eins anscheinend eine besondere Stellung hat innerhalb der FPÖ, weil Spitzenpolitiker gerne mal mit auf eins zuerst reden.
Also noch einmal, auch da habe ich ein bisschen recherchiert.
Ein alternatives Medium, ich erwähne es deswegen, weil Sie sagten, es wäre ein FPÖ-Parteimedium und es wäre doch in Ordnung, dass eine Partei sich Medien hält. Frau Stenzel hat das gesagt. Und dass es deswegen auch in Ordnung wäre, dass es Redaktionssitzungen gibt zwischen den Journalistinnen, unter Anführungsstrichen, die in diesen Medien arbeiten, und der FPÖ. Und dass es einen personellen Überschnitt gibt im Sinne von, zuerst arbeite ich bei diesem Medium, dann arbeite ich in der Presse der Partei, dann arbeite ich wieder für dieses Medium. Und dass man da natürlich in Frage stellen kann, wie unabhängig dieses Medium tatsächlich ist, dass Sie selbst ein Parteimitglied Medium genannt haben, während wir gleichzeitig wissen, dass das ein Medium ist, das damit auffällt, dass es falsche Informationen verbreitet über Impfungen, über Verschwörungstheorien, über andere Dinge, das darf man doch bitte kritisieren.
Ich weiß, Sie mögen die FPÖ nicht, das steht Ihnen auch zu, aber deshalb möchte ich auch eines sagen. Es wird natürlich jetzt verhandelt, wie die Presseförderung ausschauen soll.
Sie sind und sogar gerade sehr
finden
hitzige,
jetzt die Verhandlungen statt. Und da habe ich nur gehört, dass selbst wenn juristisch völlig korrekt dieses eine Medium, das Sie da so angreifen, ja, das ist der neue Fernsehsender oder so,
der ist gar nicht neu,
allen juristisch objektiv. Allen juristisch objektiven Kriterien genügt. Und das wird von der Gegnerschaft innerhalb, also die da jetzt waren, man kommt nicht einmal durch mit Argumenten, auch mit juristischen. Und da sehe ich schon ein gewisses Problem. Ja? Noch einmal, die FPÖ ist nicht medienfeindlich, sie will Fairness in den Medien schaffen, weil eines muss man sagen, ich war eine Ausnahme im ORF ohne Parteibuch. Die anderen hatten alle eines. Entweder waren es rot oder waren es schwarz. Und die Blauen waren in einer verschwindenden Minderheit.
Ich glaube, es hat sich nur ganz kurz, es hat sich nur die Zeit ein bisschen geändert. Das stimmt schon, dass es immer schon diese Spannungen zwischen Journalisten und Medien und...
Es soll auch keine Kameraderie geben, aber Spannungen finde ich auch nicht gut.
Aber es gibt ein neues Phänomen. Und das sind unter anderem solche Medien, wie die Veronika Bornena angesprochen hat. Das sind natürlich politische Aktivisten, die zu einem überwiegenden Teil durchaus auch Überschneidungen mit den Identitären haben. Wir wissen, wo die verortet sind. Das kann man jetzt als legitim ansehen in der FPÖ, soll sein, aber die eine Stimmung auch produzieren, eine ganz offenkundige, wie wir es von Kollegen in Brüssel gehört haben, als diese Medienvertreter mit waren im EU-Parlament gegen Journalisten. Und ich gebe Ihnen nur Beispiele, was ich in den letzten Tagen, und da meine ich nicht Online-Postings, sondern wirklich Leute, die mir Briefe schreiben, ich bin eine Linksradikale, die eingesperrt gehört.
Halt ich alles ich bin, furchtbar.
Ich sei eine Globalistenhure.
Darf ich Ihnen sagen, was ich alles bekommen habe, wie ich moderiert habe? Was ich bekomme?
Sie wissen, was
Sie
das
wissen,
bedeutet.
Ja. Ich kann mir das vorstellen, ich lehne das auch total ab, weil es muss eine Meinungsfreiheit geben und eine Pressefreiheit geben, überhaupt keine Frage. Aber ich kann nur, ich kann ihr Schicksal teilen in diesem Sinne, habe das auch erlebt über Jahre und vielleicht auch jetzt, nur ich achte nicht darauf. Ja? Und Sie auch, hoffentlich auch nicht.
Nein.
Okay, aber ich bekomme auch ganz üble Sachen, mit der Unterstellung, seine Verleumdungskampagne ersten Ranges, mit dem Alkoholismus. Und dagegen sind sie völlig wehrlos. Völlig wehrlos. Das ist so, wie wenn der einer unterschiebt, die ist schwanger und wie soll ich beweisen, dass ich es nicht war? Ja? Das ist vielleicht noch einfacher als der Vorwurf einer Sucht. Das Schauen ist die
Sie, das
mieseste
ist
Methode, um wen fertig zu machen.
Dass es einen und das, virtuellen Mob auf allen Seiten gibt,
gut,
das unterscheidet.
Noch einmal,
aber
die FPÖ will die Medienfreiheit natürlich wahren. Das ist überhaupt keine Frage. Und sie will eine gerechte, gar nichts, eine faire Behandlung, wie jede Partei auch. Und dass der ORF reformiert gehört, da braucht man nicht lang drüber reden.
Also ich finde, es gibt zwei Kriterien, die berücksichtigt werden müssten. Das eine ist, wenn ein Medium offenkundig immer wieder Falschmeldungen verbreitet, Meldungen, wo man einfach qualifiziert nachvollziehen kann, dass Fakten, die als Fakten beschrieben wurden, keine Fakten sind, sondern Fantasiegebilde, dann sollte das ein Kriterium dafür sein, dass dieses Medium nicht mit der gleichen Medienförderung oder öffentlichen Förderung finanziert wird wie ein anderes Medium. Ich will doch nicht, dass mein Steuergeld dafür finanziert wird, dass ein Medium Entwurmungsmittel
als medizinisches
Produkt...
Gut, also Sie sind für Zensur im Grunde genommen.
Nein, ich möchte
dass
sie nicht gefördert werden
dagegen.
Mit meinem Steuergeld,
woher
wenn
das
sie
Medium
falsche
kommt.
Dinge. Es geht um falsche
das
Dinge.
Ist alles.
Es geht um Dinge, die objektiv falsch sind. Wenn ein Medium schreibt, die Erde ist flach. Wenn ein Himmel schreibt, es leben Echsenmenschen unter dem Weißen Haus. Wenn ein Medium schreibt, die essen kleine Kinder. Solche Dinge, Dinge, die objektiv falsch sind. Dann will ich nicht, dass sie dafür mein Steuergeld bekommen.
Das hat, glaube ich, bei uns kein Medium
das
geschrieben.
Das ist, glaube ich, legitim.
Und dann will ich noch einmal klarstellen.
Das ist mal das eine. Das zweite ist, man müsste schon meiner Meinung nach in der Presseförderung auch gewisse Qualitätskriterien heranziehen. Ich weiß, das wird extrem schwierig. Und das ist, was da müssen dann auch wirklich Medienethikerinnen und Journalisten
darüber
debattieren.
Aber da ist halt das Problem, dass man rasch sagen kann, wer entscheidet, was
okay. Genau, ich sage, da wird es dann schwierig.
Ich würde
aber
einmal,
zumindest die Falschinformationen sollten ein Grund sein.
Ich würde sagen, dass die Medien oder die Online-Medien, die digitalen Medien der FPÖ natürlich ein Ausweg waren aus dem Geschnittenwerden in A, ORF und B, in den Medien.
Aber die FPÖ war überrepräsentiert, weil sie Quote gebracht hat.
Da ist ja der Ö24 ist ja da, um Klassen besser, bitte.
Gibt es irgendeinen Politiker, der auf so vielen Zeitungscovern war wie der Herr Haider?
Wesentlich objektiver. Wesentlich objektiver als der ORF in vielen Fällen. Und ein Beispiel noch: ARD. Trump-Rede, ja? Man kann zu Trump stehen, wie man will, ja? Es hat der Dolmetscher dieser Rede vergessen, das Mikro auszuschalten. Und er hat gesagt, ganz laut, und das wurde mitgeschnitten, mitgehört, ARD, öffentlich-rechtlich, ja? Wie lang wollt ihr noch diesen Scheiß übertragen? So, das ist allein schon, spricht für oder gegen, ja?
Das war
aber noch einmal, die Entschuldigung des ARD-Chefs, ja, war eine technische Panne. Und das ist die Peinlichkeit. Das ist keine technische Panne, das ist politisch einseitig, schon in der Art, das abzufangen und sich dafür zu entschuldigen. Und die Neue Zürcher Zeitung, Hut ab und Chapeau, hat dies heute wirklich in einem sehr klugen Kommentar, vielleicht haben Sie ihn gelesen, festgestellt, dass die Öffentlich-Rechtlichen hier eben eine besondere Sorgfaltspflicht haben. Und dass die Einseitigkeit gegen Trump da einfach durchgekommen ist. Vor allem in der Apologetik, in der Entschuldigung dafür. Und das muss man auch einmal sehen.
Wenn wir bei der Einseitigkeit von Trump sind, würde ich gerne anmerken, dass wir sogar das Problem haben, dass inzwischen einer der wichtigsten Politiker auf der Welt sich auf offener Bühne hinstellen kann und einen Hitlergruß machen kann und dann wird in den Medien berichtet, er wird zukünftig der reichste Mann der Welt, der sehr eng ist mit Donald Trump und der mit hoher Wahrscheinlichkeit in seiner Regierung
nicht,
sitzen wird. Der hat einen Hitlergruß gemacht. Es eindeutig hat er einen Hitlergruß gemacht. Und anstatt das in Zeitungen geschrieben,
Er hat eine umstrittene
Geste gemacht oder er hat seinen Arm ausgestreckt, wo ich mir denke, so, wie feige kann so sein? Und ich finde halt, die Aufgabe von Journalismus ist zu schreiben, was ist, zu sagen, was
gut,
ist.
Gut, also jetzt
und
haben wir faschistische Regierungen, haben ist ja lächerlich.
Ich habe nur gesagt, er hat den Hitlergruß gemacht.
Nein, ich finde den Mask absolut, man hat ihn also mit kritischen Augen natürlich zu sehen und ich war eigentlich nicht gerade in Zeit, aber gewissermaßen schon sehr beeindruckt oder geschockt fast von seinem Auftritt, wie ich gemerkt habe.
Vom Elon Musk,
wie er eigentlich, wie er die Masse gesehen hat und quasi da autistisch, sagt er ja selbst, ja, er gibt das ja auch zu, dieses Angst gehabt hat vor der Masse der Menschen.
Er sagt, dass er das Asperger-Syndrom hat. Grundsätzlich der Auftritt von Elon Musk in dieser Rede hatte nichts mit Menschen gemeinsam, die am Asperger-Syndrom leiden.
Also ich finde, er hat einen gewissen psychisch labilen Eindruck auf mich gemacht. Das will ich nur sagen.
Das
war auffallend und daher würde ich auch diese Gäste zum Schluss des Winkens.
Ja, aber dann zum Ende sage ich nur, es kann nur etwas aus jemandem rauskommen unter Ketamin oder was auch immer, was in einem drinnen steckt. Ja. Ich sag's nur, aber wir werden das nicht letztgültig klären können. Ich danke auf jeden Fall Ursula Stenzel, danke Veronika Born-Mehner, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht's mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.